Domradio Sonntagslicht.
Einen schönen guten Tag, wann immer ihr diese neue Ausgabe vom Sonntagslicht hört. Es ist der 5. Sonntag in der Osterzeit. Ich bin Uta, begrüße euch sehr herzlich und habe als erstes mal ein paar kleine Auszüge aus unseren Good News mitgebracht, die wir ja im Domradio-Programm täglich senden. Also, pass auf. Die Deutschen haben im vergangenen Jahr so viel wie noch nie für Fairtrade-Produkte ausgegeben. Heißt, trotz wirtschaftlich schweren Zeiten versuchen mehr Menschen für soziale Gerechtigkeit und faire Arbeitsbedingungen im globalen Süden einzutreten, auch unter Belastung des eigenen Portemonnaies. Prima. Aus dem Senegal kommt die frohe Kunde, dass der extrem bedrohte Kamerun-Flussdelfin sich zu erholen scheint. Forscherinnen haben inzwischen deutlich mehr Tiere gezählt als gedacht und das bedeutet, strenger Schutz und Bildungsarbeit können sehr wirkmächtig sein. Klasse! Und Kopenhagen macht was Tolles. Die dänische Hauptstadt belohnt nämlich Touristen, die umweltfreundlich mit dem Zug anreisen. Den ganzen Juni über haben diese Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, dann kostenlos Fahrräder auszuleihen. Und sie bekommen Museumsvergünstigungen. Diese Rabatte können sich Kopenhagen-Besucherinnen dann auch erarbeiten, wenn sie nämlich bei Müllsammelaktionen im Park mithelfen. Eine herrlich kreative Idee, das Umweltbewusstsein zu steigern. Und ich finde, das könnten ruhig mehr Städte so handhaben. So, hey, ihr Besucher aus aller Welt, hier ist die Müllaufsammelzange und damit erkundet ihr jetzt mal den Park XY in unserer schönen Stadt und dafür dürft ihr dann kostenfrei unsere Leihräder nutzen, um so easy und abgasfrei in weitere Gebiete der Stadt zu kommen und da zum Beispiel auch schöne Kirchen kennenzulernen. Und dann nennen wir das Ganze noch irgendwie ganz schick, so The Danske Idee oder sowas. Läuft. Was für eine schöne Aktion, mit der die Mädchenkantorei in Paderborn jetzt für viel Wirbel und Aufmerksamkeit im Netz sorgt. Eigentlich nur so eine kleine Idee, wie man denn mal diesen rund 250 Mädchen umfassenden Chor etwas bekannter machen könne. Wenngleich der 2008 gegründete Chor mittlerweile zu den größten Mädchenchören in Deutschland zählt. Egal, da wurde also ein kleines Filmchen gemacht, das auf YouTube in Windeseile mehr als 1500 Aufrufe verzeichnet und mit dem der Domkantor im Erzbistum Paderborn, Patrick Zellnick, und die Mädels aus dem Chor sozusagen über Nacht zu Stars geworden sind. Blind Auditions, das kennt ihr vielleicht von dieser Castingshow The Voice of Germany. Musiker hören sich ohne zu gucken an, was da einer vorsingt und dann sollen die entscheiden, cool, diesen Menschen will ich coachen, trainieren, damit er oder sie dann ein Star wird. Und ähnlich, nur ohne Berühmtheitsavancen, haben die Sängerinnen aus der Paderborner Mädchenkantorei und ihr Kantor Patrick Zellnick also ein Szenario aufgebaut, in dem der Kantor mit dem Rücken zu seinen Mädels sitzt und behauptet, ich erkenne blind alle Stimmen der Mädchen, die in meinem Chor singen. Er kann also die Mädchen dahinter nicht sehen, nur hören. Und eine nach der anderen hat dann immer nur zwei Worte gesungen, nämlich
Cantate Domino.
Marlin.
Cantate Domino.
Anna.
Cantate Domino.
Marielle.
Cantate Domino.
Thea.
Das kleine Pling, das wir da immer hören, bedeutet na klar immer eine richtige Antwort. Und krass, Domkantor Patrick Zellnick aus Paderborn hat komplett alle 12 Stimmen der Mädchen aus seinem Chor fehlerfrei blind identifiziert. Mal angucken und hören. Geht auf YouTube, da ist die Challenge ein Hit. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja demnächst auch mal was mit Päpsteraten. Also man lässt die dann immer singen, also natürlich vom Band als Aufzeichnung, denn fast alle leben ja nicht mehr. Also man spielt dann so ein.
Ora pro nobis Deum, Halleluja.
Und da muss man erraten, welcher Papst das war. Von diesem hier weiß ich schon und ich sag's euch auch, Leo der 14. Apropos neuer Papst, das ist ja der Wahnsinn. in welch rauschender Geschwindigkeit der Kollege Stefan von Kempis von Radio Vatikan eine Biografie über Richard Kardinal Priest geschrieben hat, der ja am 8. Mai zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde und der dann den Namen Leo der 14. für sich wählte. Tatsächlich kann man die Biografie ab Montag, also ab dem 19. Mai, als E-Book schon runterladen. Und am 30. Mai kommt dann die gedruckte Version raus im Patmos Verlag.
Ich habe eben einfach die letzten Tage eigentlich seit der Wahl von Leo dem 14. komplett durchgeschrieben. Tag und Nacht immer Kaffee dazwischen, dann wieder ein bisschen geschlafen, dann wieder ein bisschen gearbeitet. Ich bin ja auch weiter im Vatikan beschäftigt. Doch, das war schon machbar. Jetzt bin ich wirklich stolz auf mich.
Und das darf er mal getrost sein. Denn unter solchem Zeitdruck eine Biografie schreiben ist eine Herausforderung. Zumal ja nicht so viel Vorarbeit da war.
Also wir hatten Kardinal Priest schon auf dem Schirm, aber man kann natürlich keine Biografie über jemanden anfangen, den man A noch nicht kennt und der B noch gar nicht gewählt worden ist. Das bringt nichts. Ich hatte nur ein Kapitel über Papst Franziskus und den Anfang des Konklave und alles andere musste jetzt entstehen. Ich habe mich vor allen Dingen mental darauf eingestellt, ab dem Moment, wo da jemand auf dem Balkon des Petersdoms steht, muss ich wirklich liefern und dann ging das auch. Es kommen ja hier in Rom dann sehr viele Informationen. Wir sitzen ja hier im Zentrum der Weltkirche und Priest hat viele Jahre nicht nur in Peru und in den USA, sondern eben auch hier in Rom verbracht.
Daher war er wenigstens kein völlig Unbekannter für Stefan von Kempis. Gesehen hat er ihn des Öfteren, denn Priest war immer zwischen Petersplatz und Augustiner Hauptquartier unterwegs. Das ist ja direkt am Petersplatz. Mal dran vorbeigelaufen also, viel mehr aber auch nicht. Und mit dem Schreiben der Biografie kamen jetzt natürlich auch neue Erkenntnisse.
Ich finde sehr berührend für mich, wie der Mann so auf das Zusammenleben mit seinen Augustinern, mit den Brüdern in seinen Orden fixiert ist. Die Augustiner, das hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm, die halten sehr viel von der Gemeinschaft. Und da gibt es nicht nur Patres, da gibt es auch Brüder, wie auch in anderen Orden, aber die haben alle genau dieselben Rechte. Und auch ein Bruder stimmt überall mit, auf jedem Level und kann auch alles werden im Orden. Das fand ich sehr interessant zu sehen, dass es das war, was für diesen neuen Papst so attraktiv war. Er ist ein Familientyp, mit seinen Brüdern hängt er ständig am Telefon rum. Die hat er in seinen Sommerferien immer ausgiebig besucht. Ja, er ist eigentlich ein familiärer Typ, er braucht Menschen um sich rum. Das fand ich sehr schön.
Und wenn die Gelegenheit kommt, dann wird Stefan von Kempis dem Papst auch gerne ein Exemplar der Biografie schenken. Papst Leo der 14., wer er ist, wie er denkt, was ihn und uns erwartet. So heißt das Buch. Stefan von Kempis, der Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan, hat es geschrieben. Und die Druckversion kommt am 30. Mai im Patmos Verlag raus. So, Infos gibt es natürlich auch auf der Homepage domradio.de. Und da gibt es, na klar, auch noch viele weitere Artikel, die Geschichten vom neuen Papst erzählen. Der Wurzeln auf drei Kontinenten hat, der gerne Tennis spielt, der singen kann, der Brücken des Dialoges über Grenzen hinweg bauen will, der sich nach dem Arbeiterpapst Leo dem 13. benannt hat und somit für die katholische Soziallehre eintritt und der als allererstes vom Frieden sprach. Gewählt worden ist jüngst nicht nur ein neuer Papst, sondern auch ein neuer Vorsitzender des größten katholischen Jugendverbandes des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, des BDKJ. Volker Andres heißt der Mann, der im ersten Anlauf gewählt wurde und der setzt auf mehr Mitbestimmung in der Kirche, auf die konsequente Aufarbeitung von Missbrauch und die finanzielle Unterstützung für Ehrenamtler.
So, ich möchte mich für die jungen Menschen in der katholischen Kirche einsetzen und vor allen Dingen auch dafür, dass deren Stimme gehört wird, dass wir in der Kirche vielleicht auch etwas demokratischer werden und auch Frauen in Leitungspositionen wahrgenommen und eingesetzt werden. In meiner Wahrnehmung ist oft von Beteiligung die Rede in der Kirche, aber es gibt keine echte Beteiligung. Es gibt manchmal ein bisschen Information und dann darf man beraten, aber man darf an den meisten Stellen nicht mitentscheiden. Und das ist natürlich unser Wunsch als junge Menschen, dass wir auch mitentscheiden können in der Kirche, wo wir Gegenwart und Zukunft sind.
Weiblicher und jünger soll die Kirche werden, sagt der neue BDKJ-Vorsitzende, der sich über die Ankündigung von Papst Leo dem 14. freut, der sich für eine synodale Kirche, die nach vorne geht, ausgesprochen hat bei seiner ersten Ansprache in Rom.
Also ein Wunsch wäre natürlich die Weltsynode bzw. Weltkirchenversammlung, die der Papst Franziskus ja dieses Jahr noch ins Leben gerufen hat oder angekündigt hat, dass das auf jeden Fall umgesetzt wird und nicht zurückgedreht wird. Und da eben nicht nur Bischöfe mitentscheiden können, sondern Frauen und Männer, junge und alte Menschen, und dann gemeinsam schauen, wie die Kirche der Zukunft aussehen soll.
Der neue Vorsitzende des BDKJ, Volker Andres, der sich mit dem Verband auch weiter stark machen will dafür, das Wahlalter zu senken und dem Ehrenamt zu mehr Wertschätzung zu verhelfen. Ein ausführliches Gespräch mit Volker Andres gibt's auf domradio.de zum Nachlesen. Der Sommer nimmt Fahrt auf und das heißt auch, das Schwimmen in Bädern und Seen lockt viele Menschen. Meistens sind Rettungsschwimmerinnen und Schwimmer vor Ort, und so hat die DLRG kürzlich voller Freude verkündet, dass im vergangenen Jahr 1.446 Menschen das Leben gerettet worden ist. Diese Bilanz hat die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt, vorgelegt, und dabei hat sie auch auf das wunderbare Engagement von Ehrenamtlichen hingewiesen.
Wir haben eine stolze Zahl von 54.800 Ehrenamtlichen, die bundesweit für eine sichere Freizeit im und auf dem Wasser gesorgt haben und haben damit unsere Gesellschaft sicherer gemacht.
Da sagen wir doch einfach mal Danke an alle die ehrenamtlichen Rettungsschwimmerinnen. Ach so, und bisschen können wir übrigens auch noch selber dazu tun, uns zu schützen. Und das wollte Ute Vogt dann gerne noch hinzufügen.
Nicht einfach schnell reinspringen, denn wenn es draußen heiß ist und das Wasser kühl ist, dann kann das den Herz-Kreislauf ganz stark beanspruchen. Und vor allem ältere Leute oder Menschen mit gesundheitlichen Problemen können dann sehr schnell kollabieren. Das kann lebensbedrohlich werden. Insofern verstehen wir, wenn jemand gern ins Wasser geht, aber seien Sie umsichtig und vorsichtig dabei.
Ist klar, ne? Riesenfreude herrschte diese Woche in Berlin bei der Übergabe eines 60.000-Euro-Schecks. Im Rahmen der AHK-Weltkonferenz wurden Auslandsschulen ausgezeichnet für besonders herausragende Projekte. Und eines davon ist die Mokattam AG in Kairo. Schülerinnen der Deutschen Mädchenschule des Ordens der Borromäerinnen in Kairo fördern die Kinder aus dem bekannten und berüchtigten Viertel Müllstadt Mokattam. Kinder leben dort mit ihren Familien im Müll und vom Müll. Auf vernünftige Schulbildung haben sie keine Chance. Ein Umstand, der vor gut 2 Jahren die Frau des damaligen deutschen Botschafters inspiriert hat, diese Kinder zu fördern. Und eigentlich als Dolmetscherinnen kamen dann einige Mädchen der Schule der Borromäerinnen dazu. Auch Haida Ahmed, die 19 Jahre alt ist. Angefangen hat das alles eigentlich eben nur als Englischunterricht, sagt sie.
Aber wir haben dann gesehen, dass diese Kinder einfach so vieles anderes fehlt. Also so Basiswissen, Mathe, Sachkunde, so alles über die Welt um uns herum. Und deswegen hat sich jetzt das weiter ein bisschen entwickelt, dass wir verschiedene Unterrichten machen und Ausflüge und mehrere Sachen sportlich und auch schulisch, damit wir so insgesamt eine soziale Entwicklung für diese Kinder und die nächste Generation ermöglichen können.
Seit 2 Jahren nun kümmern sich 42 Mädchen als Team um die Mokattam-Kinder. Für Hadia, die eigentlich mit der Schule schon fertig ist, keine Frage, dass sie sich weiter engagiert. Was als purer Unterricht begann, hat sich schnell weiterentwickelt.
Also wir haben im Unterricht schon gesehen, dass die Kinder außerhalb der Müllstadt nicht vieles kennen. Also sie wissen nicht, was da draußen ist. Und dann dachten wir, dass wir denen vielleicht einmal zum Pyramiden erstmal nehmen, weil die das niemals gesehen haben, und dann mal zu einem so Bauernhof, und dann haben wir ganz am Ende des letzten Schuljahres mehrere Ausflüge gemacht, und seitdem es jetzt als AG etabliert wurde und jetzt in die Hände der Schule liegt sozusagen, holen wir sie ungefähr so einmal im Monat ab von der Müllstadt. Sie kommen zu unserer Schule und zu unserem Campus, und dann haben sie Stationen und Aktivitäten und Musik und vieles, das wir einfach in die Müllstadt nicht schaffen können.
Hadia und ihre Mitschülerinnen gehen in dieser Arbeit für die Kinder auf. Und der große Scheck der IHK über 60.000 Euro wird prima Verwendung finden, auch zur Sicherung des Fortbestandes der Mokattam AG in Kairo. Fragt man die 19-jährige Ägypterin nach ihrer Motivation, dann sagt sie: Ich bin so privilegiert, einfach weil ich in andere Verhältnisse hineingeboren bin als diese Kinder. Und ich möchte etwas zurückgeben.
Die Kinder sind super und sie haben so viel liebevolle Energie, die sie uns auch zurückgeben. Und das ist einfach super. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so ein Projekt oder eine Pflicht für irgendjemand von uns. Es ist einfach so eine Liebe, die wir, etwas, das wir gerne machen.
Die Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo bzw. das Projekt Mokattam AG ist ausgezeichnet worden. Die 19-jährige Hadia Ahmed war mit dabei bei der Delegation, die in Berlin den Scheck entgegengenommen hat. Und sie hat sich, wie die anderen auch, wahnsinnig über diese Unterstützung gefreut.
Die Inspiration.
Kommt jetzt von der Olper-Franziskanerin Schwester Katharina Hartleib. Wahrscheinlich keine Unbekannte, weil sie doch jeden Morgen im Domradio den Morgenimpuls hält. Und nun ist ja gerade Mai, dieser wunderschöne Monat, in dem ich persönlich fast keinen Tag habe, an dem nicht irgendwer aus meinem Freundeskreis Geburtstag hat. Also, weil halt jetzt Mai ist, der ja auch Marienmonat ist, darum denkt auch Katharina nach über den Mai und über die Kirche.
Bei mir hängt seit Jahren ein Text an der Pinnwand, der mir sehr gut gefällt und mit dem ich gut im Mai beten kann. Dieser Text ist von Andrea Schwarz und ich teile ihn gern mit Ihnen. Er heißt Maria, Urbild der Kirche. Eine hörende Kirche, die nicht schon die Antwort weiß, Gesetz und Weisung nicht verwechselt, die auf Macht verzichtet, in der Geschwisterlichkeit lebt, in der Vielfalt sein darf, die keine Angst vor dem Fremden hat, die vertrauen kann und sich dem Wirken des Heiligen Geistes überlassen kann. Eine fragende Kirche, die Lust zum Leben macht, Freude an der Begegnung vermittelt, in der das Gespräch lebt, Befehle nicht denkbar sind, Kritisches als Chance gesehen wird, die sich als Pilgerin aufmacht, keine feste Burg mehr ist, sondern das Leben sucht. Eine mystische Kirche, die nicht nur von Gott spricht, sondern sich ihm auch überlässt, in der das Geheimnis Gestalt bekommt, die dem Gebet vertraut und sich gegebenenfalls alle Pläne durchkreuzen lässt, die abgrundtief liebt, ohne Wenn und Aber. Manchmal hilft mir ein solcher Text zu eigenen Gedanken und Überlegungen oder auch dazu, neugierig zu werden und diese so andere Frau, die ihr ganzes Leben auf Gott gesetzt hat und mit ihm und im Vertrauen auf ihn durch alle Höhen und Tiefen des Lebens gegangen ist.
Die Gottesmutter Maria, deren Monat der Mai ist. Das Sonntagslicht, das ist nun aus. Host Uta geht nun mal nach Haus und wünscht dir eine helle Zeit. Sei fürs nächste Sonntagslicht bereit. So, das kommt nächsten Sonntag. Tschüss!